Er ist ein Allrounder. Geboren 1967, ein Doktor in Rechtswissenschaften. Seit 2002 ist er Partner in einem Advokaturbüro. 11 Jahre lang ist er SP-Grossrat im Kanton Basel-Stadt, aber auch Präsident der Geschäftsprüfungskommission gewesen. Und an der Uni Bern ist er seit 2016 Lehrbeauftragter für Betäubungsmittelstrafrecht. Der Christian von Wartburg. Herzlich willkommen im Führer bei mir.
Danke, danke für die Einladung.
Als Anwalt ist er spezialisiert auf Strafrecht und Jugendstrafrecht und unter Medienschaffenden ist er bekannt für emotionale und mitrissende Plädoyers vor Gericht. Und das, obwohl er ursprünglich gar nicht hätte Anwalt werden wollte. Da reden wir natürlich gerade drüber. Mein Name ist Lea Meister und das Führerbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Christian, starten wir doch ganz in Schawinski-Manier. Wer bist du?
Hui, das ist wieder mal eine grosse Frage. Und so einfach, dass auf den ersten Blick man könnte beantworten und einfach sagen, ja, ich bin Anwalt und ich bin mal Grossrat gewesen und ich bin mal Fußballer gewesen. So glaube ich, doch ein Leben besteht dann irgendwo, wenn man doch schon ein bisschen älter ist und auch ein bisschen älterer Mann ist, aus vielen Facetten, die einmal mal grösser sind und mal kleiner sind. Und im Moment, würde ich sagen, bin ich vor allem Anwalt, weil das ist mein Beruf, von dem lebe ich. Aber ich bin auch Stiefvater, ich bin auch Familienmensch, ich bin verheiratet, ich lebe in dieser Stadt, ich nehme teil an dieser Stadt. Und ich bin sicher jemand, der die Sachen, die er macht, hoffentlich mit Leidenschaft macht.
Auf die Leidenschaft kommen wir noch, auf jeden Fall. Jetzt bist du 2023 als Grossrat zurückgetreten. Viele von deinen Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, der Gusti, der wird fehlen. Fehlt dir die Politik?
Wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang war es nicht so einfach gewesen, oder? Das ist so ein Wechsel, wo man, wenn man ein Amt abgibt, dann gibt man auch damit die Bedeutung, die man vielleicht so für sich selber irgendwo mal zurechtgelegt hat, ab. Man gibt auch das Mitspracherecht ab, oder? Man gibt auch aus meiner Sicht wirklich die ganzen Funktionen, die sind beendet. Und ich möchte auch nicht der sein, der dann noch ewig weiter kommentiert und so irgendwie von ein bisschen vom hohen Ross oben runter sagt, ja, also das und Zell, das würde ich ganz anders machen. Und gleichzeitig muss ich jetzt, so, ich bin jetzt schon fast 1,5 Jahre nicht mehr Grossrat, fehlt mir erstaunlich wenig. Das Einzige, was mir fehlt, sind die Menschen. In der Politik begegnet man unglaublich vielen Menschen, jeden Tag, also fast jede Woche im Grossrat, im Oberrat, in der GPK, man wird ein bisschen Team, manchmal ist man auch kein Team, es gibt Streit und so die vielen Begegnungen, die fallen alle weg. Und die fallen alle auf einen Schlag weg. Und das hat mir am Anfang gefehlt und jetzt probiere ich so ein bisschen die Menschen, die mir so ein bisschen näher gekommen sind in dieser Zeit, oder auch die, die man halt lieb gewonnen hat in dieser Arbeit, irgendwo in einem anderen Kontext ab und zu treffen. Das klingt jetzt so ein bisschen nostalgisch, aber ja, das, ich habe mir jetzt ein bisschen vorgenommen, probieren, die Leute, die ich dann auch wirklich zum Teil bewundert habe und zum Teil auch sehr eng mit mir zusammengeschafft haben, ab und zu wieder zu sehen und das in irgendeiner Form zu organisieren. Aber was mir nicht fehlt, ist so die langen Grossratssitzungen, beispielsweise während der Pandemie in der Mustermesse, in dem Kongresssaal, wo man irgendwo gefühlte 20 Stunden ununterbrochen in dem schlechten Licht auf einem Sitz gesessen ist und Geschäft für Geschäft für Geschäft abgewickelt hat. Und Politik ist halt häufig auch einfach Arbeit. Und manchmal sind die Diskussionen interessant, aber manchmal sind sie auch ermüdend, weil die Positionen so klar vorbezogen sind. Und dann jo, ist es für mich nicht immer nur ein Genuss gewesen, aber jo, ein bisschen fehlt einem das natürlich auch aus Streit. Also ich gebe es schon zu, ab und zu würde ich gerne mal noch reinheben und sagen, ja nein, aber ja, so, gut, also so.
Das kannst du jetzt in dem Fall im privaten Austausch mit den Leuten, die den Kontakt noch behältst. sind ja, auch Leute unter, wo es Streit gibt.
Ja, aber da geht es mir mehr ums Soziale. Also ja, ich glaube, ja. Es geht um das. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier noch die Welt neu erfinden. Ich glaube, man hat so Fenster im Leben, wo man etwas macht. Und ich habe 10 Jahre Politik gemacht. Ich habe das wirklich probiert, so gut wie möglich zu machen. Ich habe es schwierig gefunden. Ganz häufig viel schwieriger, als ich das am Anfang erwartet habe. Am Anfang habe ich gedacht, ich bin ja Anwalt. Ich weiß doch, wie das geht. Und ich weiß ja auch, wie die politischen Institutionen funktionieren. Im Nachhinein würde ich sagen, bin ich nach 10 Jahren Fang einigermaßen ein okay politisch ausgebildeter Mensch gewesen.
Wir kommen noch darauf, was so ein bisschen Gemeinsamkeiten sind von diesen 2 Bereichen. Das nimmt mich dann auch noch sehr wunder. Ich möchte dir jetzt zuerst gerne ein Zitat vorlesen von einer Landwirtin, die über dich sagt, die bestechende Kombination aus Kompetenz, Wahrheitsverpflichtung, Fokus auf soziale Gerechtigkeit und Herzlichkeit befähigt ihn dazu, intelligente Kompromisse zu schmieden und dabei das Ziel im Auge zu behalten. Das ist auf deiner Webseite zu finden, es ist um deine damalige Nationalratskandidatur gegangen. Das ist balsam auf die Seele, oder?
Ja, man muss natürlich sagen, das ist auch eine sehr gute Freundin von mir, die ich selber sehr schätze, die ich es genau gleich wieder zurückgebe. Ich habe schon probiert, in dieser ganzen politischen Arbeit halt genau die Sachorientierung immer wieder mehr vor Augen zu halten. Also, dass ich quasi probiere, anstehende gesellschaftliche Probleme gestützt auf meine Werte und vielleicht auch den Wertekonsens, den man dann in einer Partei hat, wie in einer sozialdemokratischen Partei, den wie umzulegen auf Lösungen. Und gleichzeitig aber immer Mensch zu bleiben. Immer mit den anderen Leuten auch in Kontakt zu sein, auch freundlich zu sein, auch zugewandt zu sein, immer ein bisschen auch in der Hoffnung, dass wir zusammen die Probleme lösen. Dass am Schluss die Idee von so einer «Ich weiß einfach immer alles besser» vielleicht nicht einmal unbedingt das ist, was immer stimmt. Auch wenn man das in seiner eigenen Bubble vielleicht dann gerne das Gefühl hat. Aber ja, das war sehr ein nettes Statement gewesen. Das hat man, ja, der Wahlkampf, oder? Man macht einen Wahlkampf, man hat das Gefühl, man hat vielleicht eine Chance. Und das ist viel Arbeit, oder? Man muss dann so Leute fragen, ob sie eventuell etwas zu einem sagen. Das ist ja auch nicht so einfach. Und ein Wahlkampf ist ein Wahlkampf. Ich habe 2-mal so einen Nationalratswahlkampf gemacht. 2-mal äußerst erfolglos, aber 2-mal halt auch mit Engagement, mit Leidenschaft. Und so Sachen sind dann so kleine Sachen, die einem freuen. Meine Homepage sollte ich wahrscheinlich einmal vom Netz nehmen. Ich glaube, die ist im Moment nicht unbedingt so im Vordergrund. Aber schön, dass du sie überhaupt gefunden hast.
Selbstverständlich. jetzt hast du gerade vom Wahlkampf geredet. Wir können das ganz schnell vorwegnehmen. Du hast, glaube ich, das schon als deinen grössten Traum bezeichnet, in den Medien regelmäßig, immer wieder in den letzten Jahren. Ist das unterdessen weit, weit weg? Oder schwirrt es noch irgendwo im Kopf um?
Ja, wenn ich ehrlich bin, ja. Dass ich, also so ein Mandat in Bern als Nationalrat, das hat mir vor unglaublich grosse Herausforderungen gestellt. In meiner Vorstellung, dass ich immer gedacht habe, ich habe so viel mit dem Recht zu tun, was dort geschrieben wird, dass ich gedacht habe, ich könnte einen Beitrag leisten, wo ein bisschen über das Normale rausgeht, wie man dann in einem Gesetz etwas formuliert, dass es nachher auch bei den Menschen ankommt, wie man das am gescheitesten angeht. Vielleicht, ich bin nie im Bank gewesen, ich weiss letztlich auch nicht genau, wie es läuft. Das war vermessen. Ich glaube, das würde man erst dort lernen. Aber das war so ein bisschen meine Hoffnung gewesen. Und ja, der Traum, ich glaube, man wird älter und älter und man muss dann halt auch seine eigenen Träume manchmal begraben und sagen, nein, ich glaube, die Tür, die wird für mich nicht mehr aufgehen. Aber man weiß ja nie. Ich habe auch nie gedacht, dass ich je in irgendeiner Form in eine Nähe kommt von einem Regierungsratsmandat und plötzlich wird jemand Bundesrat und plötzlich gehen Türen auf, wo man vorher gedacht hätte, die bleiben immer zu. Also von dem her so ganz absolut begraben, mache ich jetzt mal noch nicht, aber ich bin natürlich Realist und meine ganze Konzentration und mein Fokus ist im Moment auf meinem Beruf als Anwalt und das ist auch okay so.
Du hast es vorher selber angesprochen, du hättest im Nationalrat, zum Beispiel in der Rechtskommission, hättest du können über Gesetzesentwürfe mitbestimmen. Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für dringend notwendige Verbesserungen, die irgendwie das Strafrecht betreffen, zum Beispiel, wo du angegangen wärst gern?
Ja, ein Beispiel, wo ich immer mal wieder bringe und wo mir natürlich auch viel und häufig in meiner Arbeit Kummer bereitet, ist das Thema der Landesverweisung. Und wir haben dort von Seiten der Strafverteidigung von Anfang an gesagt, wenn ihr das in dieser Art und Weise ins Gesetz schreibt, dann schafft ihr nicht nur eine Zweiklassengesellschaft in Bezug auf Straftaten, sondern ihr schafft auch unglaublich viel Aufwand für unglaublich viele Behörden, für die Strafverfolgungsbehörden, die euch je nachdem an den Rand bringt, von dem, was möglich ist und was man leisten kann, weil in ganz vielen Fällen, wo man früher noch können, mit einem Strafbefehl abschließen, wo man können, den Ball ein bisschen flach halten, wo man können, schauen konnte, gibt es eine Lösung, ist die Landesverweisung derart bedrohlich für eine betroffene beschuldigte Person, dass man ja dann auch gesagt hat, das ist ein Fall von notwendiger Verteidigung. Das heisst, man muss eine Verteidigung installieren, man muss dann auch als Verteidiger das von Anfang an ernst nehmen, weil jemand, der in einem Bereich einen Fehler gemacht hat, bei der Sozialhilfe nicht angegeben hat, dass der Mann wieder zurückgekommen ist, riskiert plötzlich eine Landesverweisung nach irgendwie 20 Jahren hier leben. Und ich glaube, dort hat es noch mehr Stimmen gebraucht oder braucht es immer noch auch heute mehr Stimmen, die sagen, das ist nicht der richtige Weg. Wir haben auch früher eine gute Lösung gehabt, indem wir das den Migrationsbehörden überlassen haben. Aber die Katalogidee, dass gewisse Taten automatisch so eine Landesverweisung auslösen, die führt im Resultat in ganz vielen Fällen zu unglaublich schwierigen menschlichen Situationen und führt zu unglaublich viel Aufwand.
Zu mehr Aufwand, oder?
In einer Strafverfolgung, die im Moment sowieso überall am Rand ist, schwierig ist.
Das ist ja auch ein Thema, das ja, logischerweise am Gericht sehr akut ist, das ich auch als Journalistin immer wieder beobachte. Ich habe auch dich schon ein paar Mal am Gericht erlebt und habe immer das Gefühl gehabt, dass du diesen Job sehr leidenschaftlich machst. Sei das bei deinen Plädoyers, aber auch wenn du dich einmal fest über Vorgänge oder vielleicht ein bisschen unnötige Anträge oder Verzögerungen musst oder darfst aufregen, stimmt der Eindruck?
Ja, es ist natürlich ein Beruf, den ich habe und ich sage jetzt mal, mein Beruf ist Strafverteidiger, der mit sich bringt, dass man für jemanden ein Fürsprecher ist in einer ganz schwierigen Situation. Und wenn dann Sachen passieren, die in meiner Einschätzung weder zum Beispiel dieser Situation nicht angebracht sind, wo auch ungerecht sind, wo ich als ungerecht empfinde, was halt auch passieren kann in einem Strafverfahren. Da passieren auch Sachen, wo der eine findet es ungerecht, der andere nicht. Aber dann kommt mir schon meine Rolle, also dann ist es mir wichtig, dass ich zu verstehen gebe, dass ich da nicht einfach nur ein Begleiter bin von dieser Person, die da jetzt vor Gericht ist, sondern dass ich meine Arbeit möchte so gut wie möglich machen, auch im Verständnis, dass ein Gericht nur dann kann zu einem guten Urteil kommen, wenn ich meine Arbeit so gut wie möglich mache. Ich entscheide ja nicht, das ist ja noch ein bisschen ein Privileg. Ich stelle Anträge, ich verlange, dass gewisse Sachen aus den Akten gewiesen werden. Ich habe viele Möglichkeiten, aber entscheiden über Schuld oder Unschuld tue ich als Strafverteidiger nicht, aber ich möchte in diesem kontradiktorischen Verfahren, dass die Person möglichst gut vertreten ist. Und das braucht Sachverstand, aber ich meinte halt auch eine gewisse Leidenschaft. Und das liegt mir natürlich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich natürlich auch gern. Jo, also es gibt den Fall, die liegen schön und dann kann man auch mal also in einem Plädoyer halt ein bisschen ausholen und ein bisschen Tempo aufnehmen. Ich glaube, das hat noch nie in einem Gerichtssaal irgendwie geschadet.
Das kann ich bestätigen. Jetzt hast du vorher, wenn wir es von der Politik hatten, hast du das Thema Wert angesprochen. Wie wichtig sind dir Wert in deiner Arbeit als Strafverteidiger?
Ja, die sollen und die müssen mir wichtig sein. Und ich glaube, dass dort halt, ja, letztlich das Strafrecht auch muss prägt sein von Grundrecht, von der Einhaltung von Grundrecht, dass die wie auch bei einem Strafverfahren, auch dann, gerade wenn es eben, gerade wenn es für alle Beteiligten, für mutmaßliches Opfer, für mutmaßliche Täter, für andere Beteiligte, wenn es überall eng wird, auch für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kann es eng werden, der Ermittlungsdruck kann sehr hoch sein, dass dann wir die Grundregeln, die uns die Grundrechte gegeben haben, die wir uns selber als Gesellschaft gegeben haben, dass die aufrechterhalten werden, das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist, oder das, was man jetzt in Amerika sieht, wenn der Due Process, also die Verfahrensrechte, wo alles Resultat sind aus der Idee vom rechtlichen Gehör als Anspruch, als grundrechtlicher Anspruch, wenn man mit dem Staat zu tun hat, etc. Dass die Werte hochgehalten werden und dass der Rule of Law, also dass das Primat vom Recht, wirklich das Primat vom Recht bleibt. Ich glaube, wenn man das preisgibt, dann haben wir viel mehr verloren, als wir meinen. Und ich glaube, Amerika zeigt das im Moment sehr deutlich, wie, wenn so Brüche stattfinden, wie dann der eine Bruch der nächste nach sich zieht und der Weg zurück schwierig und immer schwieriger wird. Und wenn am Schluss Militär in der Straße von Los Angeles patrouilliert, dann ist klar, irgendwo funktionieren die Sachen alle nicht mehr. Und ich glaube, dort ja, während den Anfängen. Ich bin dort dann halt jemand, der auch in meiner politischen Tätigkeit und in meiner Anwaltstätigkeit diese Aspekte hochhaltet. Und das fängt beim Kleinen an, das fängt eben schon beim Battleverbot an.
Mhm. Können sich denn der Politiker und der Strafrechtler manchmal in die Quere?
Erstaunlich wenig. Also,
okay.
Ich glaube, ja, ich glaube, da, ja, wenn ich jetzt würde in der SVP Politik betreiben, dann würde sich die Werte wahrscheinlich sehr zum Teil widersprechen. Oder? Die Idee, dass man alle kriminellen Ausländer sofort muss ausweisen und so, dort, wenn ich jetzt das auch noch müsste, politisch vertreten, um Gottes Willen, ja, dann wäre es auch schwierig. Aber da ich in der sozialdemokratischen Partei bin, ist das bis jetzt nie ein Problem gewesen.
Dann machen wir doch jetzt mal ein bisschen weitere Reise zurück. Du hast ja eigentlich gar nicht Anwalt werden wollen. Und dann hat der Altständerat und auch der Strafverteidiger Claude Janiak angerufen und hat gesagt, da suche ich einen Volontär in seiner Kanzlei. Ist das soweit richtig?
Also, so fast richtig.
Okay.
Es war noch ein Stück weit anders gewesen, sondern es ist wirklich so, ich komme ja aus einer, das muss man leider sagen, oder darf man sagen, aus einer Anwaltsfamilie, und bei uns daheim am Nachtessen ist mein Vater mit seiner Präsenz so ein bisschen gemütlich, breit. Also Anwalt, das fand er das Letzte als Beruf. Und ja, da haben wir immer mit Leuten zu tun und so. Und und irgendwo habe ich das so zugelassen. Ich habe nicht recht, man kann sich ja nicht selber recht vorstellen, wie das ist, als Anwalt zu arbeiten, wenn man es nicht vorher macht. Also ich dachte, ja gut, das ist auch in dem Fall auch nicht für mich. Und habe so mit einer Doktorarbeit angefangen, mehr schlecht wie recht, so ein bisschen Nolens, Wolens. Ja gut, mache ich nicht Dümmeres. Und während dieser Doktorarbeit hat mich einer meiner besten Freunde geheiratet. Und wir waren noch jung, wir haben nicht viel Geld gehabt, wir haben ein grosses Nachtessen gemacht in unserer WG, ich habe mit ihm zusammen gewohnt, für seine Hochzeit. Und er hatte einen Bruder, der mit dem ehemaligen Ständerat Claude Janiak zusammen war. Und wie es manchmal auch so spielt, sitze ich dann neben Claude Janiak an dem Nachtessen und wir schwätzen. Und er erzählt von seiner Anwaltstätigkeit, ich erzähle von meiner Thesis. Und er sagt, wieso kommst du nicht zu uns und bewirb dich doch als Volontär, das wäre doch toll. Und ich sage so, nein, kein Interesse, jo, nein, ich will ja gar nicht Anwalt werden und so. Und dann hat er aber insistiert und hat gesagt, ja komm, bewirb dich doch mal. Und das habe ich dann gemacht und sie haben mich dann genommen und ich bin nie mehr gegangen, bin immer noch dort. Das Schöne war halt dann an diesem Volontariat, dass der Claude Janiak damals mich ziemlich schnell hat machen lassen. Also er hat mir dann so, ich konnte 2-3 Mal mit ihm mitgehen, schauen, wie er schafft als Strafverteidiger. Aber so, schon recht schnell hat er so gefunden, ja, also den Fall den kannst jetzt du jetzt machen. Oder? Und dann kannst du gehen ans Gericht als Volontär. Und das hat mir total gut gefallen, dass ich so Verantwortung kann übernehmen kann. Und ich habe dann schon am Anfang fragt man dann alles noch ein bisschen nach und wie ist jetzt das genau und soll ich das so machen oder so. Und er hat mich sehr nett immer begleitet. Und dann ist natürlich schon, oder, ist man plötzlich mit irgendeiner Geschichte auch ein bisschen spektakulär ist man in der Zeitung. Oder man, und ich bin dort, das ist eine schöne Anekdote, ich bin dort gleichzeitig noch Fußballer gesehen bei Amicizia Riechen und wir sind, so viel ich mich richtig erinnere, sind wir in der Aufstiegsspiel gesehen, irgendwie Drittliga, Zweitliga und es war ein Zeitungsbericht gesehen, wo ich als Stürmer erwähnt worden bin. Und in der gleichen Zeitung bin ich als Verteidiger erwähnt gesehen, weil ich quasi am nächsten Tag irgendwie mit dem Claude so, und dann hat irgendwie so ein Promo gesehen, ja, bekannt als Stürmer und als Verteidiger.
Ein Allrounder, wie gesagt.
Genau.
Als Laie fragt man sich bei Strafverteidiger ja noch regelmäßig, wie sie gewisse Täterinnen oder Täter können vertreten, so auch jetzt aus moralischer Sicht. Wie handhabst du das? Gibt es Fälle, wo du sagst, mit denen möchte ich oder kann ich nichts tun haben oder darf man sich das gar nicht erlauben?
Nein, also von der Art vom Fall her glaube ich natürlich an unser System, dass es, egal was passiert ist, egal wie schlimm die Taten sind, dass es in einem kontradiktorischen Verfahren, wo jemand, der beschuldigt ist, genauso vertreten ist wie der Staat durch die Staatsanwaltschaft und nachher ein Gericht sie urteilt. An das Verfahren, ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist, um im weitesten Sinn in einem Strafverfahren nachher das zu erreichen, was ja vielleicht auch ein bisschen der Sinn ist davon, dass irgendwo wieder ein Streit hat können beigelegt werden. Auch wenn das sehr gross tönt und das bei schweren Sexualdelikten, bei schweren Tötungsdelikten natürlich letztlich fast unmöglich ist, aber trotzdem ist das der Weg aus meiner Sicht. Der Strafverfahren ist der Weg und dort gibt es formelle Regeln. Und wenn ich an die glaube, dann kann ich nicht sagen, dort stelle ich meine Expertise zur Verfügung und nehmen anders, wo ich selber finde, ja, nein, das mache ich nicht. Was es aber braucht und was ist das, was sicher dann die Grenze ist oder auch für mich der Teil von meiner Arbeit, wo ich mich halt auch je nachdem dann von einem Fall wieder trenne, ist, ich brauche zu meinem Klienten ein Vertrauensverhältnis. Ich glaube, ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht in Bezug auf die Arbeit, die ich mache. Und das heisst nicht, dass er mir, das ist ein Irrtum, mir Strafverteidiger weiß auch nicht immer, was alles passiert ist. Aber so der Grundsatz, dass man irgendwo sich kann gut verständigen und gute Arbeit zusammen machen, weil man braucht den Klient auch für die Arbeit, das ist wichtig. Und wenn jemand mich schon blöd findet von Anfang an, was es durchaus ja auch geben kann, dann hat es auch keinen Sinn, dass ich den Fall mache. Aber das hat nichts mit der Art des Delikts zu tun.
Und wie ist das so mit der emotionalen Belastung? Also ich nehme an, man braucht schon eine gewisse Form von Abgrenzung zum, ich meine, man geht ja mit dem Job auch immer ein Stück weit heim, ich glaube, das kennen wir alle, dass man da gewisse Sachen vielleicht auch nicht heimnimmt, auch im Kopf nicht, oder irgendwie so Strategien hat, um damit umzugehen?
Das kann sehr schwierig sein. Aus den genannten Gründen, oder? Also aus den genannten Gründen, dass eben ein Delikt, dass die Delikte ja auch für ganz viele Leute Katastrophen sind und dass man sich in einem Bereich bewegt, der schwierig ist, der auch emotional schwierig ist, zum Aushalten. Und wir haben, als ich noch ein junger Anwalt war, haben wir, um das so ein bisschen zu lernen, wie man mit dem umgeht, haben wir eine Supervisionsgruppe gehabt, wo wir wirklich auch mit einer Psychologin zusammen einmal im Monat so ein bisschen probiert haben, unsere Fälle zu diskutieren, aber nicht jetzt auf der juristischen Ebene, sondern eben auch auf dieser Ebene, auf dieser Belastungsebene, auf dieser psychologischen Ebene. Ich hoffe, ich probiere einigermaßen gut mittlerweile mit dem umzugehen. Ich finde es aber immer mal wieder unglaublich schwierig. Und es ist ein bisschen Teil von diesem Beruf und das muss man einfach auch annehmen, dass man dann halt auch manchmal das nicht so einfach hat und das nicht einfach sich so einfach vom Leib halten kann, weil man nicht mehr mit drin ist. Aber gleichzeitig ist es ein Beruf, es bin nicht ich, der irgendwelche Taten verteidigt und sagt, das ist doch super, wenn das passiert, sondern es ist ein Beruf, ich habe einen Beruf, ich habe eine Aufgabe. Und in diesem Geist kann ich dem gerecht werden. Und wenn es dann mir halt einmal doch zu viel ist, dann muss ich mir das auch überlegen, wie ich mit dem umgehe.
Wäre das vielleicht auch so ein bisschen die Tipp an Junge, die jetzt in die Branche einsteigen, dass man sich wirklich muss sagen, das ist mein Beruf und das nicht mehr als Mensch, als Person Daten verteidigt in dem Sinn?
Ja, man muss sich einfach bewusst sein, es ist eine Rolle, die man zuteilt bekommt in der Strafverfolgung. Also das Beispiel, das ich einmal bringe, ist, wenn wir StrafverteidigerInnen schweizweit in den Streik gehen, dann gibt es keine Verurteilungen mehr von irgendjemandem, weil es braucht die Menschen, die diese Rolle einnehmen. Und in diesem Geist, ja, finde ich, kann man diesen Beruf eben auch gut ausüben. Und sagen, ja, wir sind ein wichtiges Element von einem fairen Strafverfahren. Und uns braucht es für ein faires Strafverfahren. Und egal, was passiert ist.
Die Grossrätin Barbara Herr hat über dich gesagt, als linker Anwalt würdest du dich in Politik und Beruf gegen die Macht vom Stärkeren einsetzen. Was sind so deine absoluten Lieblingsfälle oder Fälle, wo du so richtig kannst drin aufgehen? Kannst du das thematisch irgendwie umschreiben?
Ja, nein, das ist schwierig. Das ändert ständig. Ich habe sicher immer so, wenn ich so meine hängigen Verfahren anschaue, haben wir die Fälle, die man lieber hat und die man schwieriger findet. Aber für mich ist jeder Fall wieder neu. Oder? Also es kann sein, dass es um eine Situation geht, wo bei einer Operation irgendetwas schiefgegangen ist bei einer Geburt, dann muss man alles sich erarbeiten, was passiert eigentlich bei einer Geburt, was sind dort für mögliche Sachen, die schiefgehen können, oder was ist bei einer Operation, wo man irgendwie hinten am Knie mit einer Säge operiert, was kann dort passieren, oder auch andere Situationen, wenn man Delikt hat, wo man die juristische Sachverstand ja nicht immer gerade parat hat, wo man sich überlegen, ja, was ist jetzt genau da wichtig. Und dass die Tüftlerei, die mache ich gern. Das ist so etwas, was ich mittlerweile wirklich gern mache. Und da habe ich natürlich jetzt auch die Erfahrung mit 20 oder fast 25 Jahren Arbeit, dass ich hoffentlich das gut mache. Aber ich kann nicht sagen, ja, so, es ändert immer wieder. Es ändert immer wieder. Und was ich schwierig finde ich mittlerweile, das sage ich ganz offen, ist die mediale Begleitung von gewissen Fällen, wo dann auch je nachdem Vorverurteilungen stattfinden, wo ich weiß nicht, ob die das auch machen, aber so die 20 Minuten, wo aus dem Gerichtssaal live so die Livestreams machen, ich glaube, das ist einfach schwierig, weil der ganze Fall oder also so die Tragweite für jemanden Beschuldigten, der dann auch noch quasi jetzt zwar nicht gerade im Fernsehen kommt, aber doch quasi alle 5 Minuten wieder mit einem Update. Ich muss einfach denken, das sind immer Menschen hinten dran. Menschen, die es schon schwierig genug haben. Und dort bin ich sehr skeptisch zum Teil. Ich finde, eine Gerichtsberichterstattung ist wichtig, aber die muss sachlich sein. Die muss möglichst auch umfassend sein und genau sein und dann ist es ja okay. Aber nicht so, dass ein bisschen schreierisch aus dem Gerichtssaal raus, das stört mich. Ja.
Ich erlaube mir jetzt, mich hier anzuschliessen, weil das entspricht auch relativ meinen Werten als Journalistin. Ich hoffe, das merkt man. Ja. Jetzt ist das Thema Demonstration und Demonstrationsrecht. Ist bei dir auch recht oben, weit oben auf der Liste. Du bist ja auch für die demokratischen JuristInnen unterwegs an Demonstrationen. Wolltest du zu dem etwas sagen? Das ist thematisch ja doch etwas, wo man die Rechte mitbekommt.
Da hat man mich mitbekommen, auch eher zufällig. Also wir haben bei der DODS beobachtet und ich bin dort im Vorstand. Das ist, DODS ist ein Verband von kritischen JuristInnen in der Schweiz. Und da gibt es eine Sektion Basel und da bin ich auch schon seit 20 Jahren so ein Vorstands-Oldie. Und dort haben wir beobachtet, dass in den Jahren zunehmend das Thema Demonstrationen schwieriger wird. Oder? Dass Polizeieinsätze latent aggressiver sind. Oder? Es hat Vorfall gegeben. Ein alter Vorfall war in einer Demonstration aus der Matthäuskirche raus, wo dann dort so am Polizeiposten vorbeigegangen ist. Und dann ist der Zug so gestoppt worden und gerade mit Gummischrot und Papptellergeschichte auf dem Messeplatz. Also es hat so einfach so Geschichten gegeben, wo die Idee vom Protest was einfach aus unserer Sicht, aus unserer DRD-Sicht und aus meiner persönlichen Sicht sehr wichtig ist in einer Zivilgesellschaft, dass man Meinungsäußerungsfreiheit auch auf der Strasse stattfinden. Auch auf der Strasse, weil nicht alle können sich eine PR-Kampagne leisten von irgendeiner tollen Plakatkampagne, wenn es jetzt irgendwie um etwas geht, sondern gewisse, gewisse Strömungen und gewisse, gewisse Ideen entstehen halt eben auch von Menschen, die nicht so die grossen Mittel zur Verfügung haben. Und dort ist die Strasse halt immer noch ein Ort von der Begegnung, vom Austausch und vor allem von der Kundgebung. Und wenn dort so eine Chilling-Situation eintritt, dass man so in Basel sagt, ich traue mich eigentlich nicht mehr, an eine Demo zu gehen, weil ich riskiere, dass ich in einen Kessel reinkomme. Und dort haben wir dann von der DRDS gesagt, ja, wir fangen an zu beobachten. Wir haben uns so Westen irgendwie geschneidert. Und das erste Mal, als ich dort im Einsatz war, ist der 1. Mai 20, was ist das gewesen? 23
wahrscheinlich.
Genau. Mm-hmm. Wo es nach 5 Minuten den Polizeikessel gibt, der ist immer noch nicht, glaube ich, restlos juristisch aufgearbeitet. Ich bin immer noch sehr gespannt auf die definitive Aufarbeitung. Ich bin dort sehr noch dabei gewesen und habe es nicht verstanden dort. Das muss ich zugeben. Und medial ist mir dann halt, je nach, bin ich dann halt dort noch grossrot gewesen und dann landet man vor einem Mikrofon und dann... Aber ja, Demonstrationen, so sehr sie stören und so sehr sie dann halt auch vielleicht dazu führen, dass jemand mal, ich habe es nur gestern mitbekommen, hat jemand am Badisch Bahnhof, am Samstag, hat jemand am Badisch Bahnhof wieder den Zug nicht können nehmen. Ja, das ist sicher unangenehm, aber es ist halt auch wichtig, dass jetzt, jetzt das Thema Frauenrecht mit einer grossen Demonstration, die dann auch wahrgenommen wird, quasi auf den Boden gebracht wird und dass man dann auch wieder über das Thema redet und dass man da halt, ja, aus meiner Sicht dann muss ich in Kauf nehmen, dass es gewisse Sachen gibt, wo schwierig sind, gerade für den Persönlichen, wo dann jemand, der gerade an dem Moment hat wollen, noch einmal hingehen. Ich denke jetzt auch in Amerika, die No-Kings-Proteste, die es jetzt gegeben hat über das Wochenende, ja, das macht doch auch ein bisschen Hoffnung, oder? Dass man eben Menschen sieht, die auf die Strasse gehen und sagen, nein, mit dieser Art und Weise sind wir nicht einverstanden.
Ich glaube, es ist ein guter Moment, um den Bogen zurück zur Politik zu schlagen. du bist lange Präsident von der Geschäftsprüfungskommission im Grossen Rat. Für Laien formuliert ist das eigentlich die Instanz, die der Regierung und der Verwaltung bei ihrer Arbeit genau auf die Finger schaut. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass man in dieser Position sicher keinen Beliebtheitspreis gewinnt. Genauer hast du gesagt, dass du es nicht lässig findest, wenn Hampe oder Eva hässig auf dich sind. Man muss es aber aushalten. Was hat der Reiz für dich ausgemacht?
Das ist eine gute Frage. Das ist ja auch wieder so ein Zufall, wo man landet in der Politik in einer Fraktion. Also man kommt neu in eine Fraktion und ich weiß, dort habe ich halt auch wieder so vor dieser Sitzung, wo die Ämter verteilt werden, die verschiedenen Kommissionsmandate, habe ich meinen lieben Freund Claude gefragt und gesagt, du, was soll ich jetzt machen? Was soll ich sagen? Komm doch in die Geschäftsprüfungskommission. Und ich so, jo, was geht es? Ah, so Oberaufsicht und so. Ah, okay, ja. Und ja, dann streckt man auf und dann ist man dort ein Mitglied und ich bin dort Mitglied geworden und habe das erlebt, wie damals der Tobi Schäfer als Präsident die Oberaufsicht aus meiner Sicht mit einer sehr sachliche und aber auch halt fordernde Art ausgeübt hat. Und auch ein bisschen damit das Parlament als Oberaufsicht über die Regierung, oder? Also quasi als Kontrolle von der Exekutive so sehr sorgfältig und aus meiner Sicht auch gut installiert hat. Und ich habe dort gerne mitgeschafft und habe gerne mitgedacht. Wir haben dort grosse Streit ausgetragen über beispielsweise die Oberaufsicht über unsere Kantonalbank. Und dort hat es dann halt Divergenzen gegeben zwischen Regierungsräten, auch von unserer Partei und uns, weil wir haben gefunden, wir haben eine Oberaufsicht, auch über die Bank. Dort ist es um die amerikanischen Gelder gegangen, aber auch schon um Eigenkapital, also so wie jetzt bei der UBS vor kurzem. Und andere haben gefunden, nein, wir haben die FINMA, ich brauche es nicht. Und das sind sehr interessante Auseinandersetzungen gewesen, aber haben natürlich schon dazu geführt, dass man ja, also man lehnt sich halt dann zum Fenster aus, oder? Und nimmt eine Position ein und dann bei denen, die in der Exekutive sind nicht immer nur gut an. Es hat dann auch die Krise gegeben in der BVB, wo wir relativ hartnäckig, glaube ich, mit 3 Sonderberichten probiert haben, eine Situation wieder anzubringen, wo die BVB wieder so ein bisschen in ruhigere Gewässer kommt. Das war anspruchsvoll, interessant, zeitaufwendig und manchmal, also wirklich, das kann ich sagen, einfach Arbeit. Oder? 13 Leute, die zusammen müssen, zu einem Konsens kommen, zu einer Kommission. Und dann tritt der Tobi zurück und hat nett mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das Präsidium zu übernehmen. Und wie es dann halt so ist, denn ich bin dort noch so per Losentscheid Präsident von der Regio-Kommission geworden gewesen und habe dann gefunden, ja, also, ja, super Chance, das mache ich gern. Und habe das dann gemacht. Und ich muss schon sagen, es ist dann nochmal ein riesen Unterschied, ob man als Präsident in so einer Kommission fungiert oder einfach als Mitglied. Oder als Mitglied kann man so also ein bisschen in Schatten stehen, wenn es dann richtig aufwindet. Als Präsident ja, ist man zumindest in der Wahrnehmung, auch wenn man das nicht mehr macht als die anderen Mitglieder, aber in der Wahrnehmung ist man halt dann der, der vorne steht. Und das habe ich manchmal wahnsinnig schwierig gefunden. Und man merkt dann auch, oder, es gehört halt auch zur Oberaufsichtsarbeit, dass nicht alles perfekt ist. Oder? Es passieren je nachdem Fehler, wo man dann auch nicht einfach nicht mehr kann, wo man halt etwas nicht bis ins letzte Detail hat können abklären, wo der politische Betrieb irgendwie zu schnell gegangen ist. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gekostet. Weil ich hätte es schon sehr gern gehabt, dass die Oberaufsicht so quasi absolut unantastbar ist. Und das ist sie dann halt vielleicht irgendwo rein, einfach weil Menschen dort arbeiten und halt auch dort vorstellbar sind, dass Fehler passieren. Das habe ich sehr anstrengend gefunden. Und dann ist zu allem Elend noch das Biozentrum gekommen mit der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Und ich meine, also dort die viele Arbeit und die viele Überlegungen mit 13 Laien zum Thema Bauen, das wünsche ich meinem ärgsten Find nicht. Also,
das ist meinst du, das wäre Material für eine regionale Netflix-Serie, ich mein, also, für Politinteressierte?
Also was dort alles passiert, oder? Und ja, was dort alles an Emotionen und an fehlendem Sachverstand und an neuem Sachverstand und an Ideen und wie man denen so einen Bericht, oder? Das ist, also ich meine, der Bericht hat am Schluss, ich weiß auch nicht mehr, irgend 200-300 Seiten gehabt. Und das muss ja geschrieben sein. Und sie müssen das schreiben, also das schreibt nicht alles der Präsident, oder? Sondern wir haben so eine Arbeitsaufteilung. Und also da, das war wahnsinnig anstrengend gewesen. Und dort ist man dann sehr froh um Unterstützung innerhalb von der Kommission. Mein damaliger Vizepräsident, der Erich Bucher, der ist unglaublich wertvoll gewesen. Und dort kommt einem auch jemand nach, oder? Weil man dann halt sehr lang und sehr viel muss sich austauschen über ganz, ganz viele Fragen. Aber der Moment, wo man den Bericht abschickt und denkt, oh,
yes.
Jetzt ist er weg und dann kommen die Antworten, die ersten, oder? Und denken, oh nein, haben wir da einen Fehler gemacht? Und gehen schauen, nein, es stimmt. Also ich habe das wahnsinnig anspruchsvoll gefunden und ich glaube, es ist dann auch für ein Milizsystem eine Überforderung. Also letztlich, oder, man hat so eine parlamentarische Untersuchungskommission in so einem Bereich ist wahrscheinlich für das Milizsystem. Oder ich hätte müssen meine Anwaltskanzlei zumachen und den anderen 13 in der Kommission sagen, hey, nehmt frei, wir machen das jetzt 6 Monate lang und zwar nichts anderes. Weil immer, wir haben am Mittwochmorgen eine normale GPK-Sitzung, Mittwochnachmittag 4 Stunden PUG-Sitzung. Das auf Dauer, das ist einfach hart, anstrengend und mühsam gewesen. Aber zum Glück vorbei und das Biozentrum steht. Und ja, ich würde so ganz ja, ein Stück weit auch für die parlamentarische Arbeit in Anspruch nehmen, dass die irgendwo auf eine indirekte Art auch etwas dazu beitragen hat, dass das nachher dann zu einem guten Ende gekommen ist.
Du würdest aber in dem Fall begrüßen, wenn es irgendeine Form von, wie soll ich sagen, Ressourcenfreistellung gibt für die GPK.
Ja, also das muss ja, aus meiner Sicht, ich weiss nicht, wie sie das beim Bund gemacht haben, bei der Credit Suisse, aber ich nehme an, die haben natürlich in den Parlamentsdiensten einfach ganz andere Ressourcen, oder wo die Hearings können vorbereiten, wo auch die Konzepte können erstellen für so eine Berichterstattung. Wir haben eine Stelle gehabt, eine Geschäftsführerin, Und zwar eine mit Nerven aus Stahl. Katrin, die wirklich super war. Aber eine ist halt, ja, oder? Das heisst, jede Befragung muss die Kommission selber vorbereiten. Jeden Fragekatalog müssen wir selber vorbereiten. Jedes Reglement haben wir selber machen. Allein schon die Akten irgendwie büscheln und lesbar machen, ja, ist irgendwie. Und dort einfach, dass man, wenn man einen Puck macht, dass man wirklich die auch halt mit Ressourcen ausstattet. So dass, wenn es ein Milizparlament ist wie uns, dass das dann irgendwie einigermaßen zu bewältigen ist. Aber ja, ich hoffe jetzt, dass wir keine mehr brauchen in Basel und dann ist das auch okay.
Die GfK hat ja ein Stück weit eigentlich auch eine Form von Ermittlungsarbeit zu leisten, sage ich jetzt mal so salopp. Die bleibendste Fall ist in dem Fall schon das Biozentrum gewesen, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Kann man das so sagen?
Ja, das ist einfach der schwierigste Fall.
Das
ist einfach der schwierigste Fall gewesen. Das ist an Komplexität, oder wenn man probiert, dann die verschiedenen Verantwortungen anzuschauen und die verschiedenen Verantwortungen über die lange Zeit auseinanderzuschauen und auch probieren herauszufinden, welche Fehler sind wo, wenn aus unserer Sicht zumindest mutmaßlich passiert. Das habe ich einfach rein schon vom Gedankenkonstrukt unglaublich anspruchsvoll gefunden. Was mir schon sehr auch immer interessiert hat, ist einfach, was also ein GPK dann kann, ein PUC sowieso, aber ein GPK auch, etwas halt auf den Grund gehen. Halt sagen, so, also wir schauen jetzt das an. Wir schauen jetzt an, warum die Messehalle von X an Y für den Preis vermietet wird und wenn sie dann jemand anderem vermietet wird, wir schauen das an. Wir wollen das wissen. Und wir sind neutral und alles, aber wir schauen das an. Oder wenn wir Situationen hatten, wie, jo, ein Beispiel ist der Kauf von diesen Tesla-Polizeifahrzeugen. Dort dann genau anzuschauen und eine genaue Chronologie herauszufinden, wie ist das passiert und welche Überlegungen hat man sich gemacht, das ist so eine Akribie dahinter, wo ich denke, wo in einem Staatswesen oder in einem Rechtsstaat halt so sehr das dann auch schwierig ist, gut ansteht. Oder wenn es in Amerika jetzt eine Überprüfung gibt, eine solide, von den ganzen Sachen, die hier vom Herrn Trump über Executive Orders verfügt worden sind und man könnte genau schauen und auch wüsste, er muss sich dort auch verantworten. Und ich glaube, das hat früher in Amerika noch funktioniert. Oder? Früher gibt es dort genauso Oberaufsichtskommissionen, aber die sind im Moment einfach alle lahmgelegt. Und was denn das für Konsequenzen hat, oder? Wenn die Balance fällt, das, ja, ich glaube, dort habe ich das, muss ich sagen, habe ich immer auch eine gewisse Überzeugung gehabt, dass es Oberaufsicht braucht.
Und aus dem Ganzen raus, kann ich mir vorstellen, entsteht ein wahnsinnig breites Allgemeinwissen.
Also ich hoffe es, ja. Ich hoffe's,
also in all den möglichen Bereichen.
Ja, also in der Stadt, ja, da weiss ich, durfte ich über diese Arbeit unglaublich viel erfahren. Unglaublich viel auch an Begegnungen, an Ort, an Leuten, über das Amt für Erwachsenenbeistand arbeiten, über den kantonalen Jugenddienst, über alle möglichen Bereiche kriegt man eine Idee, man lernt die Leute kennen. Wir sind auch einmal, das ist eine lustige Geschichte, haben wir in der GPK beschlossen, oder die Themen, die muss man sich ja immer auch wieder ein bisschen selber geben, oder? Da war irgendein Thema, das Statistische Amt wäre doch mal noch interessant, dass die GPK auch sich dem zuwendet. Was machen die so ein bisschen? Und das war wirklich so ein bisschen Neugier. Was machen die eigentlich? Ja. Und dann haben wir angefragt, ob wir kommen können für eine Visite. Und ich meine, die sind aus allen Wolken gekommen, die haben gesagt, oh nein,
jetzt kommt was passiert?
Dabei haben wir uns so quasi als Parlamentmitglieder kundig machen, so, wie funktioniert das Statistische Amt, wie stellt das ein Parlament auch Informationen zur Verfügung etc. Und es ist dann ein aufgehacktes Telefon gekommen von der zuständigen Regierungsrätin, was wollen du beim Statistischen Amt? Das ist eine Aufregung. Ja, und wir sagen, wir haben einfach gedacht, es war so vor Weihnachten gewesen. Wir haben noch eine Sitzung, wir gehen mal zu ihnen, dass die uns ein bisschen zeigen, wie die arbeiten. Aber nicht von irgendwie quasi Untersuchungen, irgendwelchen Missständen. Aber ja.
Was ist dabei rausgekommen?
Ein unglaubliches Wissensreservoir in unserem Kanton. Wenn ich Journalistin wäre, dann würde ich immer auch denen anrufen und sagen, können Sie mir noch Zahlen geben, können Sie mir noch helfen, können Sie mir genau sagen, wie ist das genau mit den Renovationen von diesen Wohnungen, was hat zugenommen, was hat abgenommen, die wissen alles. Mm. Und die sind wirklich auch sehr hilfsbereit und nett und ein ganz toller Ort, das ist übrigens ganz da in der Nähe, die sind gerade um die Ecke von der Heuburg. Und das sind dann auch so Sachen, die man halt auch mitbekommt und mitnimmt und dann nachher als Parlamentarier auch ab und zu mal eine Anfrage macht und sagt, können Sie mir schnell zeigen, wo sehe ich die Daten, wie viele Bussen hat es jetzt gegeben für die Bettverbote, oder? Und so weiter. Ja.
Das also. Kennen wir.
Und die sind auch eben, das finde ich, dann ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie viel, oder man hat einmal so einen Hang zu sagen, ja, die Beamten und Beamtinnen, ja, es gibt viel zu viel und wuhuhu und ein Theater immer. Aber wenn man dann die Menschen erlebt und sieht, wie viel die arbeiten und wie gut eben ganz viele Sachen bei uns funktionieren, das hat mich halt auch immer begeistert. Und ich habe immer meine Jahresvote im Parlament, die hört man halt nicht so, wie der Bericht. Aber habe ich immer damit angefangen, dass es mir ein Wunsch war und ein Anliegen, all diesen Leuten zu danken, die eben in diesem Service Public am Morgen aufstehen und schauen, dass die Busse fahren, dass die Sanität funktioniert, dass die Spitäler funktionieren, dass die Strassen sauber sind, dass halt in schwierigen Situationen ein Amt da ist, um die Kinder anzuhören, etc. Mir war es immer ein Anliegen, auch diesen Leuten das zu sagen, auch wenn sie es vielleicht nicht gehört haben, aber vielleicht hören sie jetzt ja den Podcast und es gilt sicher immer noch.
Braucht es manchmal ein bisschen mehr Dankbarkeit. Mhm. Was machst du, wenn du nicht im Büro oder im Gerichtssaal sitzt? Oder stehst?
Also ich bin geheiratet, wir haben 3 Stiefkinder, die sind schon gross, also es sind nicht meine eigenen, aber sie sind schon gross und viel Familienleben. Wir sind mittlerweile auch Grosseltern, also ich und meine Frau. Also das sind so Sachen, wo so in das Leben reinkommen und wo einem unglaublich viel Freude machen. Auch die Stiefkinder, oder? Das ist so eine Beobachter von der nächsten Generation, was so in das Leben rausgeht, mit so viel Kraft und so viel Engagement und Lust. Das ist für mich sehr ein grosses Glück. Ich mache auch viel Ferien zusammen mit meiner Frau, wir ziehen viel los. Es ist mir wichtig, dass ich die Welt ein bisschen sehe, immer mal wieder. Es ist mir auch wichtig, das Klima, aber wir machen viel Veloferien zum Beispiel und dort sind wir klimaschonend, aber wir haben jetzt auch wieder mal eine lange Reise gemacht, weiter weg. Und es tut schon auch noch gut, einmal wieder ganz weiter weg zu sein und so auf die eigene kleine Welt zu schauen und zu denken, okay, es gibt dann aber noch ganz andere Orte und ganz andere Menschen und ganz andere Probleme und Kulturen. Das gefällt mir sehr. Sonst, ja, ich mache Sport. Ich kann im Schutten, zu meinem grossen Leidwesen. Meine Kreuzbänder sind durchgeschnetzelt, hinten und vorne. Aber ich gehe Velofahren, ich gehe schwimmen, ich mache Skitouren. Ich finde, draussen sein ist so ein bisschen mein Gegenstück. Da kann ich auch ein bisschen loslassen von diesen schwierigen Fällen. Oder? Ich muss dann auch genug Zeit haben, um abschalten.
Und wo geht ihr am liebsten in die Ferien?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ganz am Schluss schon auf Italien. Also okay. Wir gehen jetzt auch diesen Sommer wieder mit dem Velo, fahren wir durch den Apennin und dann gehen wir ans Meer. Und man
hat so seine Lieblingsorte.
Ja, man hat so seine Sehnsuchtsorte. Mhm. Und ich bin, als junger Mensch habe ich einmal eine Zeit lang in Italien gelebt. Und das ist ein Land, das mir am Herzen ist, noch, auch wenn die es nicht einfach haben und auch wenn sie politisch im Moment ein bisschen nebeneinander stehen. Aber ja, das hat vielleicht auch mit Nostalgie zu tun, aber irgendwo sind ich und meine Frau da sehr so beide auch wohl, wenn wir in Italien sind. Und ich glaube, das ist schon meine grosse Sehnsuchtsortsdestination.
Mit Leidenschaft.
Auch das, genau.
Jetzt, wenn man sich ein bisschen umlost bei Kolleginnen und Kollegen, scheinst du auf der Beliebtheitsskala recht weit oben zu sein. Es ist sehr schwierig, etwas Negatives über dich in Erfahrung zu bringen. Sei das irgendeine Eigenschaft, wo Leute finden, das nervt. Gibt es irgendeine unangenehme Eigenschaft, wo du froh bist, wenn sie nicht jeder täglich mitbekommt, wo du von dir kannst teilen?
Ja, also da gibt's dann noch die eine oder andere. Und was sicher eine Eigenschaft ist von mir, oder eine schlechte Eigenschaft von mir ist, dass ich gern gut organisiert wäre, aber immer auch mal wieder das nicht bin. Also dass, so, dass ich E-Mail nicht beantworte oder dass ich dem Anspruch von Fürsorge, den ein Fürsprecher auch sein sollte, nicht gerecht wird oder irgendeinen Termin wieder nur halb auf dem Radar habe oder zugesagt habe und dann da. Also ich habe so ein bisschen eine Seite, wo ich manchmal zu viel habe und dann auch nicht sorgfältig bin. Mhm. Und ich hätte manchmal gerne so einen Charakter, der so die To-Do-Liste hat und die sind wirklich auch super abgeschafft. Und ja,
so das Akribische.
Aber, auch. Ja, ja. Es gibt einfach Leute, die sind auf Zack. Und das bin ich einmal nicht. Ich nehme mir auch meine Pause. Ich muss auch zum Beispiel, wenn ich eine Gerichtsverhandlung habe und ich habe verloren, das gibt es. Also man verliert als Anwalt Gerichtsverhandlungen und dann gibt es einen Schuldspruch und man zugelost, man hat auch brav noch die Urteilseröffnungen durchgestanden. Ich bin dann manchmal so erschöpft, ich muss zurück ins Büro und ich muss 2 Stunden schlafen. Ich habe so eine Mattele am Boden, ich muss wieder... Ich kann dann nicht einfach weiter, sondern ich muss dann das wie noch so ab. Und manchmal hätte ich gern, dass ich so klare Mechanismen habe, wo ich das ablegen kann und das ist jetzt halt da. Aber manchmal muss ich bin ich die Emotionen nicht so schnell los und habe auch bei aller Erfahrung nicht immer das Rüstzeug, um die loszuwerden und dann eben gehe ich schlafen oder ich gehe einfach anstatt ins Büro, hole ins Auto irgendwie, fahre auf ein paar Bellingen und gehe irgendwie dort in die Lauge liegen und denke, komm, bloß mal alle in die Schuhe, ich mag nicht mehr.
Das heisst, wenn man dich auf irgendeinem Hügel auf einem Bänkchen sieht, dann
ja, dann ist vielleicht etwas, vielleicht beruflich etwas schief gegangen, was durchaus halt auch zum Leben gehört.
Ja. Was würde echt deine Frau oder was würden deine 3 Stiefkinder auf diese Frage antworten?
Uiuiui, also eben, unzuverlässig, schon wieder nicht daran denkt, dass, das ist sicher ein bisschen ein Thema. Und ja, ich glaube, ein Thema war schon bei uns in der Familie, dass man immer wieder auch muss die Zeit finden füreinander. Und ich hatte schon einen Moment in meinem Leben, wo irgendwie ich im oberen Rot tätig war, in der GPK, wir hatten einen Puck, es war noch eine Pandemie, und wo irgendwo von meinen Verpflichtungen her, die ich wie so ein bisschen überhand genommen haben. Und das sollte man immer mal wieder erkennen und merkt es dann vielleicht einmal nicht und dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen, oder? Unsere Kinder wohnen nicht mehr daheim. Jo, man sieht ja nicht mehr jedes Nacht wie früher. Und dort wäre ich gerne der dann auch die Beziehungen immer gut pflegt. Ich glaube, meine Frau, wir sehen uns jeden oben, das ist nicht das Problem, aber so mit den Kindern bin ich wirklich, ist es mir wichtig, dass wir nachsehen können und das ist manchmal schwieriger, halt auch wegen ihren Verpflichtungen jetzt, oder? Also ja. Aber sonst, ich glaube, wir haben Glück gehabt, dass wir uns gefunden haben, oder? Das ist ja so eine Patchwork-Familie, oder? Und das ist ein Glück, wenn man sich so findet, wie wir uns haben dürfen finden und auch die anderen Eltern, oder? Also der Vater von den Kindern, der Raum für mich gelassen hat, oder? Das war ein Glück gewesen. Und das schätze ich auch bis heute sehr.
Du hast gesagt, beim Reisen sei es wichtig, manchmal so auf die kleine Welt zu schauen, von außen, wo man sich drin befindet. Ist es in dem Fall auch persönlich wichtig, manchmal einen Schritt zurück zu machen und so ein bisschen zu analysieren, wer kriegt gerade wie viel Zeit, was hat gerade wie viel Aufmerksamkeit?
Ja, wenn ich das würde schaffen, ja. Wäre mir das wichtig.
Das wäre eine Idee.
Ja. Es sind ja auch Freunde, oder? Also Politik hat man dann so viele Begegnungen, aber man vergisst ein bisschen sein normales soziales Umfeld, weil man ist halt dann am Donnerstag zu oben noch an dem Nachtessen oder dort ist noch ein Anlass, man geht irgendwie noch um die Häuser nach einer Sitzung und ja, also dort die Balance... Ja, manchmal schwierig, oder?
Ist das ein bisschen einfacher geworden seit 2023?
Es ist einfach anders geworden.
Ja.
Es ist einfach ganz anders. Ich habe wieder Zeit und ich schätze es auch. Und ich bin auch wieder mehr im Büro. Oder? Im Büro ist genau das gleiche Problem. Das sind auch Menschen, die mir nach sind in unserem kleinen Anwaltsbüro. Und ich bin zu viel weg gewesen, oder? Zu viel weg. Und dann fehlt es manchmal an diesen längeren Gesprächen so unter dem Türrahmen. Du, wie geht es eigentlich? Und so. Und das ist jetzt alles wieder viel angenehmer und auch toller. Also das, so zu viel Zeug haben ist nicht.
Ich wollte dich fragen, ob du Auto fährst, aber du hast es mir vorher selber verraten mit Bad Bellingen. Jetzt, was läuft bei dir im Auto für Musik?
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil wir haben einen alten Volvo aus dem Baujahr 2001 mit einem tollen Radio.
So eine Shepherds?
Nein, tolles Radio, nein, aber okay. UKW.
Oh.
Und das geht nicht mehr. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich politisch etwas aufregt, ist, wenn man den Ukulele abstellen. Weil, also ich meine, wie viele Menschen auf der Welt haben noch irgendein altes Radio, das sie beim Kochen hören oder wo sie im Auto hören, und jetzt geht das alles nicht mehr. Und ich habe unglaublich gerne, also auch klassische Musik, DRS2, habe ich unglaublich gerne im Auto gehört, wenn wir mal nebenan gefahren sind. Oder auch DRS3, wo man mal etwas anderes hört, wenn man irgendwo zu oben noch nicht mehr muss anfahren. Und das fehlt mir. Und ich kann es nicht ersetzen. Also ich glaube nicht, dass man bei so einem Volvo überhaupt noch könnte irgendwie. Und ja, dort verstand ich nicht, wie man auf die Idee hat können.
Das ist ein emotionales Thema.
Ja, das ist sehr emotional. Ich habe keine genaue Kenntnis, wieso man das gemacht hat. Aber ja, also...
Ich würde auch lügen, wenn ich würde behaupten, ich hätte
es. Keine Ahnung, aber ist, also ich verstand es hinterm Vater nicht. Aber ja, also und... Was sicher eine Art von Musik, wo wir viel hören, sind italienische Lieder.
Ja.
Die sind ein bisschen präsent. Es ist halt auch, ja, wenn in den 80er Jahren gross geworden ist, war Italien eine grosse Nation gewesen mit vielen, mit Vasco Rossi, mit Pino Daniele, mit, ja, ich muss sie gar nicht alle aufzählen. Und die sind immer noch präsent.
Jetzt ist die Frage, ob es unter dem Radio echt noch einen CD-Schlitz oder eine Kassette Möglichkeit hat.
Ja, das hat
es
schon. Ja, das könnte man umgehen. Aber das hat es auch. Ja, ja. Das ist irgendwie noch, glaube ich, hinten im Auto hat es so eine, im Kofferraum muss man CDs rein tun und so. Aber ja, ist alles.
Das kenne ich auch noch.
Ja.
Das ist effektiv so.
Das ist lang her.
Wenn du jetzt die perfekte Führung könntest skizzieren und den, sagen wir jetzt noch erleben, wie würde der aussehen?
Ja, was ich sehr gerne mache am Führerhobe, ist aufs Velo. Also dann irgendwie wird geschafft, bis um 5 Uhr, um 5:30 trifft man sich bei der Holzbrücke und dann beim Jockeli. Dort, wo es dann raufgeht, Richtung Gempen, mit ein paar Freunden, fahren mit dem Mountainbike auf den Gempen, essen vielleicht oben bis zur Nacht, fahren zu oben heim. Nicht so schlecht. Manchmal ist es richtig schön dort oben. Und man hat etwas gemacht. Für mich immer sehr, wenn ich allein gehe, ist es sehr gemütlich und gemächlich. Wenn ich mit meinen Freunden gehe, ist es der absolute Horror. aber ja, so die Bewegung am Feuer oben. Also auch früher noch halt so die Fußballtraining. Dienstag, Donnerstag Training. Freunde sehen, shooten, zusammen ein Bier trinken, heimgehen. Ja, das habe ich sehr schön gefunden. Und eben heute ist es halt ein bisschen Velo oder zusammen noch schwimmen oder etwas so machen. Ja.
Soziale Kontakte sind hier unfassbar wichtig. Ja. Was ich jetzt amix mache, für die Schlussfrage von einem Podcast, frage ich manchmal künstliche Intelligenz nach Ideen. Das kann sehr enttäuschend sein, das kann sehr amüsant sein, manchmal ein bisschen verstörend. Nimmt es dich Wunder, was die Frage ist, die KI für dich vorgeschlagen hat?
nur zu.
Weil du weißt, wie es funktioniert. Sie bedient sich an allen Informationen im Internet zu dir.
Ja.
Es ist ein bisschen kitschig, aber ich finde es eigentlich noch schön und es nimmt mich tatsächlich Wunder, was du sagst. Die Frage ist, wenn sie allen Menschen für 30 Sekunden einen Gedanken direkt ins Herz pflanzen könnten, welcher wäre das?
Sie gibt Menschen. Es gibt so eine jüdisch Sprichwort, ich glaube, so «Be a Mensch». Oder? Sei ein Mensch. Wenn du Mensch bist, wenn du menschlich bist, dann bist du am richtigen Ort. Dann hast du als Mensch alle Sachen, die du brauchst, um die Sachen, wo du, die Fragen, die ich dir stelle, richtig entscheiden. Aber du musst Mensch sein.
Was bedeutet Mensch sein für dich?
Mit Herz, mit Verstand, mit Überlegungen, mit Wert. Mit Gefühl unterwegs sein.
Jetzt ist es doch nicht ganz die Schlussfrage, weil etwas wollte ich von Anfang an noch fragen. Was sind deine Werte? Wie würdest du sie beschreiben, wenn du sie kurz zusammengefasst müsstest beschreiben?
Ich glaube, mein wichtigster Wert ist ein friedliches Zusammenleben von Menschen. Dass wir es irgendwie schaffen in unseren Gesellschaften, dass wir friedlich und auch fröhlich können miteinander umgehen und dass wir immer darauf schauen, dass es für die Schwächeren genauso stimmt wie für die anderen. Also dass man sich so vielleicht als Grundüberlegung, ich will jetzt da nicht philosophisch werden, aber so Jonathan Rawls sagt so, wenn man sich bei allen Fragen, die sich einem stellen, so wie einen Gasevorhang vorstellt und sagt, wir müssen eine Lösung haben, die egal auf welcher Seite von diesem Problem du bist, es für dich stimmt. Also wenn du schwächer bist, stimmt es, aber auch wenn du stärker bist, stimmt es. dann sind wir mit Gerechtigkeit unterwegs. Und so Themen von Gerechtigkeit, von eben auch sozialer Gerechtigkeit, das ist mir extrem wichtig. In einer Welt, wo nicht alle so privilegiert und so gut haben dürfen aufwachsen wie ich, dass man dort etwas zurückgibt und dass man immer wieder probiert, auch zu schauen, dass vielleicht ist Chancengerechtigkeit auch noch ein gutes Wort, oder dass die Menschen, die auf dieser Welt, die zur Welt kommen, und wenn man so ein kleines Enkelkind hat, oder, denkt man, ja, wir müssen dafür sorgen, dass die eine Welt vorfinden, wo besser ist noch, nicht schlechter als die, die wir vorgefunden haben, und dass es durch alle Böden durch eine soziale Gerechtigkeit gibt.
Ich würde sagen, die KI hat für ein wunderbares Schlussplädoyer gesorgt.
Ich weiss es nicht. KI, ich arbeite auch mit KI. Das ist mittlerweile auch als Jurist ein Thema. Und es kommt also immer mal wieder, kommen wirklich die Halluzinationen, die gibt es. Und ich denke, hä?
Ja, ja.
Aber es ist also auch beeindruckend und vielleicht auch ein bisschen beängstigend, was da alles auf uns zukommt, eben auch auf die nächsten Generationen.
Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Christian, danke vielmal.
Danke dir. Danke dir. Ja. Es war interessant, von mir mal zu hören, was da so an Informationen über einen selber so kursiert. Da schon kursiert. Ja. Das ist lustig, aber ja, man ist ja dann auch ein bisschen erleichtert, wenn man nicht irgendwie hört, was alles geschumpfen wird. Und das wird es natürlich auch.
Ja, wenn man einmal nicht einfach nur mit den knallharten, bösen und kritischen Fragen beworfen wird. Das ist ja noch so ein bisschen das Schöne am Feuerabendbier.
Sehr angenehm,
oder?
Ja, sehr angenehm, genau.
Ich danke natürlich auch euch fürs Zuhören. Und wenn ihr gerne zugelassen habt, findet ihr weitere Ausgaben vom Feuerabendbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns bald wieder an der gleichen Stelle und bis dahin eine gute Zeit und ein paar schöne Sommertage.
Feuerabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.